Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön, rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.
Eiszeit FM, der Eishockey-Podcast.
Schönen guten Abend, Eiszeit FM hier, euer Podcast zu den Adler Mannheim and all things Hockey. Eiszeit FM ist natürlich auch wieder der Flo. Hi Flo, schönen guten Abend.
Guten Abend.
Eiszeit FM ist natürlich auch wieder der Phil. Hi Phil, schönen guten Abend.
Guten Abend Sven.
Phil hat richtig gesagt, ich bin Sven. Wir sind Eiszeit FM und wie das so ist, du planst eine Sendung im Voraus, überlegst dir die Themen und dann knallt es an dem Tag einfach mal so richtig. München verpflichtet einen neuen Trainer, der vorher noch bei einem anderen Top-Team der DL auf der Bank saß. In Köln wird der Trainer entlassen und Mo Müller zündet in der neuen Eishockey-News mal so kurz die deutsche Eishockey-Liga an mit seinen Aussagen. Also da ist eine Menge heute reingekommen. Wir versuchen es abzuarbeiten. Wir versuchen euch aber auch, was die Adler angeht, auf den Stand zu bringen. Das sind unsere Themen heute. Fangen wir doch mit der ersten Meldung an. Phil, was hast du gedacht, als du gehört hast, Schott Wormet, Co-Trainer in München? Scherz oder ernst?
Ja, richtig einordnen konnte ich es tatsächlich nicht. Also erst als ich mir dann den Text durchgelesen habe, ich dachte, okay, dann stimmt es wohl doch. Ja, sehr überraschend auf jeden Fall. Ich weiß auch noch ehrlich gesagt gar nicht, was ich jetzt davon halten soll, jetzt die paar Stunden nach der Meldung, worauf das Ganze hinauslaufen soll. Und klar, man holt sich jetzt wieder viel Fachkompetenz ins Haus bei München und noch mehr. Und ich lasse es einfach mal auf mich zukommen. Also es war sehr überraschend auf jeden Fall.
Ja, man kann ja sagen, mit Söderholm hat die Organisation, also die Gesamtorganisation, einen Trainer abgegeben, hat sich da jetzt mit der Kompetenz reingeholt. Er gilt ja wohl als absoluter Eishockey-Fachmann, der vielleicht einfach als Cheftrainer nicht der Richtige war. Die Kollegen von Hauptstadt-Eishockey sehen es, glaube ich, immer noch anders und waren ihm sehr hinterher, vor allem wenn man die Eisbären in letzter Zeit gesehen hat. Da kommt man ja vielleicht nochmal bei den Adlern drauf. Auf jeden Fall ein Riesen-Move der Münchner, die ja auf der Bank schon einiges an Kompetenz haben. Und dann ging es Schlag auf Schlag weiter. Halbe Stunde später, Flo, Peter Dreiseitel in Köln entlassen. Ich habe es, glaube ich, sehr schnell bei uns in die Gruppe gestellt, weil ich das irgendwie über Ecken sehr schnell erfahren hatte. Wie überrascht warst du denn da?
Schon sehr überrascht, vom Zeitpunkt auf jeden Fall. Wenn man sich mal, also ich habe das in letzter Zeit öfter gemacht mit Journalistenkollegen, der Kölner Haie-Fan ist, mich unterhalten. Und der hat schon im Oktober, November gesagt, er hat Dreiseitel keinen Trainer, muss weg, mit dem erreicht man nichts. Zu dem Zeitpunkt hätte ich auch vollkommen, also ich kann mich noch erinnern, als die Adler dort 5-1 gewonnen haben, zu dem Zeitpunkt hätte ich gesagt, das müsste im Dezember oder so gewesen sein, hätte ich gesagt, ja, okay, die können halt wirklich nicht viel. Aber jetzt ist der Zeitpunkt halt mitten im Playoff-Rennen sehr, sehr überraschend für mich, muss ich ganz ehrlich sagen. Jetzt weiß man natürlich auch noch nicht, was da die Hintergründe sind. Ich habe heute Mittag gelesen, vielleicht haben sie ihm gesagt, es geht auf keinen Fall weiter nach der Saison. Und dann hat man sich halt so geeinigt, das kann ja alles sein. Das wäre jetzt aber Spekulation, aber zum jetzigen Zeitpunkt finde ich, ist es schon überraschend.
Wir sind ja ein Podcast, der nicht spekulieren will. Wir wollen euch ja informieren und deshalb haben wir es geschafft. Für euch eine Stimme aus Köln zu organisieren. Heimspiel.de, das Portal für alle Haie-Fans, alle Interessierten. Die haben gestern bekannt gegeben, dass sie zum Saisonende aufhören mit den Live-Berichterstattungen von allen Haie-Spielen. Die haben seit 13 Jahren jedes Haie-Spiel live übertragen. Also wenn einer was weiß, was die Haie angeht, was Dreiseitel angeht, dann sind es die. Wir haben Tube Bonk um eine Stellungnahme dazu gebeten. Die hat er uns zukommen lassen. Ich glaube, danach wissen wir mehr und die hören wir uns jetzt mal an.
Die Kölner Haie haben heute Peter Dreiseitel entlassen. Für viele eine sehr ungewöhnliche Maßnahme. Steht man momentan seit dem gestrigen Spieltag auf Platz 5 in der Tabelle. Vorher war man sogar Vierter mit Tuchfühlung zum dritten Platz zur DEG. Und trotzdem eigentlich gar nicht mal so ungewöhnlich, dass das jetzt passiert ist. Ich gehe auch gerne ein bisschen drauf ein. Es ist schon lange keine große Liebe, die da zwischen den Haien und Peter Dreisettel entstanden ist. Er ist letzte Saison, besser gesagt, sehr früh verlängert worden von Mark Mahon und hat dann in den Playoffs nicht abgeliefert. Danach war er dann kaum zu entlassen, plus dass natürlich auch medial dann sehr gut ausgeschlachtet wurde. Das Vater-Sohn-Duell bei dem Spiel gegen die Edmonton Oilers. Und trotzdem hat Peter Dreisaitl auch diese Saison nie so richtig den Drive gefunden, um mit den Haien ganz oben anzugreifen. Klar, kommt natürlich auch ziemlich viel Verletzungspech bei den Haien dazu. Momentan wieder 5 Spieler, beziehungsweise immer noch 5 Spieler, die fehlen. Da ist auch natürlich mit den Verpflichtungen von Freddy Tiffels und Rock Teacher ein bisschen nachgearbeitet worden, schon in der Saison. Nichtsdestotrotz fehlte im Kölner Spiel gerade nach vorne relativ viel Struktur. Ja, es lässt sich auch dadurch absehen, dass er zum Beispiel im Training, wenn er Überzahl geübt hat, das nur aus der Formation heraus hat machen lassen, zum Beispiel nicht den Eintritt ins Drittel geübt hat. Und wer die Haie dieses Jahr gesehen hat, und das haben die Mannheimer ja auch schon ein paar Mal getan, der wird gesehen haben, dass die Haie gerade im Spiel nach vorne Probleme im Aufbau haben. Wenn man die Scheibe dann mal vorne im gegnerischen Drittel hatte, dann ging es auch über die individuelle Klasse auf dem Eis. Aber halt dahin zu kommen, war in vielen Spielen sehr mühsam und schwierig. Es stehen zu Hause relativ wenig Siege, relativ viele Niederlagen gegenüber. Ich glaube, die Quote ist zwar nur minimal negativ oder sogar leicht positiv, aber trotzdem sind es 10 oder 11 Heimniederlagen, was ein bisschen viel ist. Es sind nur noch 3 Heimspiele und das heißt, man hat halt fast die Hälfte alle Heimspiele zu Hause verloren. Zuschauerschnitt um knapp 3000 Zuschauer gesunken zu Hause. Auch das lastet man dann dieser Spielweise an. Dazu war seine Ansprache an die Mannschaft nicht positiv, sondern teilweise sehr negativ, was man da dann auch sehen muss. Und zu guter Letzt geht es natürlich auch immer dann darum, die Mannschaft nicht zu verlieren. Und da hatte, glaube ich, das Management jetzt die Gefahr gesehen, dass das vor den Playoffs passiert und deswegen jetzt dann die Reißleine gezogen, anstatt das erst nach der Saison zu machen. Die Stimmung in der Mannschaft ist nicht verkehrt, das ist sie die ganze Saison schon nicht. Und ich glaube, mit der richtigen Ansprache, mit dem richtigen Trainer kann da auch noch ein bisschen was mehr werden als das, was es jetzt ist. Weil, wie gesagt, trotz all dem, was ich gerade erwähnt habe, stehen wir auf Platz 5 mit Tuchfühlung auf Platz 3. Mannheim München, klar, die sind ein bisschen weg. Da braucht man gar nicht drüber zu diskutieren. Daher sollte man auf jeden Fall in die Top 6 am Ende kommen. Einfach aus dem Grund, dass man dann im Viertelfinale erstmal Mannheim und München aus dem Weg geht. Dann ist alles drin, um ins Halbfinale zu kommen. Mit den Lacroix verpflichtet man einen Trainer, der einen Namen hat. War nie Head Coach in der NHL, aber viele, viele Jahre Assistant Coach. Und da wird er einiges gelernt haben und auch in die Wege geleitet haben. Und da hoffen wir jetzt, dass das in Köln viel fruchtet. Man erwartet von ihm eine positive Ansprache an die Mannschaft, die, wie gesagt, unter Dreisaitl zuletzt einfach nicht mehr gegeben war. Und schauen wir mal, wo es am Ende dann mit uns noch hingeht.
Ja, Phil, die Stellungnahme von Tube ist ja doch relativ eindeutig. Also mangelnde Struktur, teilweise was das Training angeht, passt nicht so. Also wer das Powerplay beim Wintergame gesehen hat, der wundert sich nicht, dass das Thema Zone Entry anscheinend nicht so trainiert wurde, wie es hätte sein sollen. Da scheint es einfach nicht gepasst zu haben und trotzdem hat es in der Liga für Platz punktgleich mit Platz 4 stehen sie ja momentan gereicht. Irgendwie spricht es nicht gerade für die Liga. Ihr hattet das ja in der letzten Sendung, da dachte ich heute des Öfteren dran angesprochen.
Ja, absolut, da habe ich mich auch gleich wieder was hast du dran erinnert gefühlt, aber das ist mir sofort auch wieder in den Kopf geschossen. So, spricht es jetzt für die Haie, dass sie auf Platz 5 stehen oder für die Liga? Klar, ich bin nicht so nah dran bei den Haien, aber die Spiele, die ich gesehen habe, das waren neben den Spielen gegen die Adler noch 2, 3 andere. Da haben sie mir auch nie wirklich gut gefallen. Das, was Tube da sagt auch, wenn sie im Angriffsdrittel sind, dann war das auch viel mit individueller Klasse der Spieler selbst zu tun, die dann durch ihr Können einfach zu Möglichkeiten und zu Toren gekommen sind, groß rausgespielt war es bei den Haien eher weniger. In der vergangenen Saison war ja auch ein bisschen das Thema Stimmung in der Kabine. Das haben sie jetzt wohl im Griff. Dafür passt es wohl nicht zwischen Dreiseitel und den Haien. Ich bin auch bei Flo. Also der Zeitpunkt ist ein bisschen überraschend. Aber dass es da nicht ganz gepasst hat und die Chemie nicht immer gestimmt hat zwischen den Parteien, also zwischen Trainer und Mannschaft, das glaube ich sofort. Allein von den paar Mal, die man so halt gesehen hat.
Also Tube sagt ja auch, und da glaube ich schon dran, dass das ein Versuch ist, diese Saison auch noch was auf die Bahn zu bringen in Köln. Also du hast jetzt noch 12 Spiele Zeit, du hast nicht mehr viele Heimspiele. In Köln sind ja die Heimspiele so jetzt in dieser Phase dann eher sehr begrenzt aufgrund anderer Veranstaltungen und nicht nur Handball-WM. Aber du hast jetzt noch die Möglichkeit, mit Dan Lacroix jetzt nochmal die Weichen neu zu stellen von Playoffs, auch einem Trainer noch eine Chance zu geben, ja, sein System reinzubringen, das Team kennenzulernen und dann in den Playoffs vielleicht doch nochmal anders durchzustarten, als es momentan getan haben. Eine kurze Geschichte dazu. Ich war beim Wintergame in Köln akkreditieren, habe dann auf der Pressetribüne nach dem ersten Drittel die Kollegen von Heimspiel gefragt, die da live kommentiert haben. Sagt mal, was ist denn das, was ihr da abliefert? Da ist keine Struktur erkennbar, kein Plan, nichts. Und dann kam zurück, ja, wir spielen immer so die letzten Wochen.
So.
Und du denkst so, okay. Ja. Also deswegen hat es mich eigentlich weniger überrascht. Und wenn du dir diese, also ich kann jedem nur empfehlen, Telekom Sport hat ja eine Doku vom Wintergame veröffentlicht, wo sie bei dem Derby davor in den Kabinen waren. Und Dreiseitel ist ganz stark drin, das Wort mit F und dann mit CK hinten zu benutzen und es anzubringen und immer wieder an Körperlichkeit, Moral und Tralala an seine Mannschaft zu appellieren. Aber ganz klar die strukturierteren Ansprachen, das war auch beim Wintergame zu sehen, die strukturiertere Vorbereitung, das ganz klar bessere Coaching hatte Harry Greiss. Jetzt ist vielleicht Harry Greiss, obwohl doch muss der Maßstab sein für Dreiseitel, aber da reicht es bei weitem einfach nicht. Deswegen ist der Schritt für mich vollkommen nachvollziehbar. Flo, du warst ja auch beim Wintergame. Ich meine, so gut haben die Kölner da jetzt nicht gespielt, dann gehen sie trotzdem mit einem Punkt raus.
So gut nicht gespielt, finde ich, ist noch schön formuliert. Also das war auch so ungefähr die Quintessenz auf der Tribüne, auf der ich gesessen habe mit meinen Kumpels, dass die Haie eigentlich mit dem Punkt zufrieden sein können, weil viel mehr war da nicht verdient, weil die Düsseldorfer, fand ich, waren jetzt nicht gut, aber die Haie waren für ein Heimspiel halt auch sehr schlecht, fand ich, und auch körperlich halt überhaupt nicht da. So Körperspiel habe ich jetzt nicht so viel gesehen, da kommen wir vielleicht später jetzt noch ein bisschen ausführlicher dazu, aber wenn ich jetzt sage, vom Zeitpunkt überraschend, gucke ich jetzt zuerst mal auf die Tabelle, wie die Spielqualität der Haie ist. Ja, würde ich jetzt würde ich Philipp beipflichten, habe ich jetzt nicht so viele Spiele von denen gesehen, aber ich habe jetzt keins im Kopf, das ich gesehen habe, wo ich sagen würde, okay, da waren die richtig stark. Also ich habe mich jetzt nur auf den Tabellenplatz bezogen und der Zeitpunkt ist halt, ja, komisch irgendwie.
Also wie gesagt, ich glaube einfach, dass die Haie sich in den Playoffs eine Chance geben wollten, weit zu kommen. Und dass sie nicht geglaubt haben, eine Chance zu haben, weit zu kommen mit Peter Dreiseitel als Coach. Auf der anderen Seite, Phil, was mich dann verwundert an der Stelle, derjenige, der den Kader zusammengestellt hat, Mark Mahorn, der sportliche Leiter, dessen Vertrag wurde heute verkündet, dass er um 2 Jahre verlängert wurde. Ich krieg's nicht ganz zusammen, was da gelaufen ist.
Ja. Ja, bin ich ganz bei dir. Das war.
Weil der Kader wirkt für mich unausgewogen, wirkt für mich nicht besonders von der Qualität her so, dass er mich überzeugen würde. Wir reden ja immer davon, dass Köln eines der Teams ist mit einem sehr hohen Etat, also da schon mit sicher in die Top 4 gehört. Und da passt das für mich nicht.
Ja, nee, genau. Da bin ich ganz bei dir. Das ist ja eigentlich der Punkt. Wir sprechen ja auch hier, wenn wir über die Adler reden, viel über Balance und Ausgeglichenheit und das ganze Zeug, was ja sehr wichtig ist und was ja wirklich den Unterschied ausmacht am Ende. Und das sehe ich bei den Haien tatsächlich auch nicht aus der Ferne. Aber die Haie-Verantwortlichen sind wohl sehr überzeugt von dem Kader und auch von Mark Mahone, der den Kader zusammenstellt. Aber ja, definitiv, ich war da auch eher verwirrt. Was das angeht, Trainer entlassen, aber den GM quasi jetzt noch um zwei Jahre verlängert. Passt irgendwie nicht ganz, aber ja, die Zukunft wird es zeigen, ne?
Ja, Flo, wir waren ja schon beim Wintergame. Wir haben nochmal die Frage bekommen, wie wir das vor Ort wahrgenommen haben. Wir kommen dann ja natürlich auch, Mo Müller hat ja jede Menge Kritik geäußert dazu. Das ist ja sozusagen jetzt der Übergang auch. Wie fandest du es denn vor Ort selbst?
Ich muss dazu sagen, ich habe nicht viel von der Vormstadt, habe ich gar nicht so viel mitbekommen, weil wir relativ spät dort waren.
Es hat auch kräftig geregnet an dem Tag.
Genau.
Die konnten einem echt leid tun da.
Genau, und es kommt noch dazu und ja, also die Atmosphäre im Stadion fand ich alleine durch die Eisfläche und durch das große Fußballstadion war schon beeindruckend. Das Spiel war jetzt, hatte ich ja eben schon angedeutet, jetzt nicht so der Knüller. Aber ja, was außenrum da aufgezogen wurde, auch mit dem Feuerwerk am Schluss und solche Sachen, ja, fand ich schon, war schon gut. Was halt so aufgefallen ist, zum Beispiel, wie die ganzen Leitungen durchs Stadion liefen und so. Ich war mit einem Freund dort, der zum FC geht regelmäßig und der sagte, was ist das denn für eine Treppe? Und dann hast du halt gesehen, wie die Kälteleitungen da gelegt wurden. Ja, die Treppe ist normal nicht da. Also so Besonderheiten halt, die ich jetzt nicht gewusst habe, das ist halt aufgefallen. Also ja, okay. Ich fand jetzt, ja, gerade in Köln, fand ich jetzt okay, was die gemacht haben.
Okay, also vom Event her war es okay und Arbeitsbedingungen im WM-Stadion sind schon ganz nett, wenn man da auf der Pressetribüne sich einen abfriert. Was ich echt schade fand, war, dass der Sport zu wenig im Vordergrund stand. Also weniger jetzt das Spiel an sich. Also aber es gab ja im Rahmenprogramm, es gab ein Legendenspiel, es war Para-Hockey, war die Nationalmannschaft da und da hat dann nebendran eben die Band gespielt, da hat Florian König das Programm geführt und die wurde nicht näher gebracht, was da gerade auf dem Eis passiert, in einem ausreichenden Maße. Und was auch ein bisschen merkwürdig war, ich kam raus und höre, dass die Band spielt. Muss natürlich eine Kölner Band sein, in Köln ist ja klar. Und fragt dann meine Nachbarin, wo stehen die eigentlich? Dann zeigt sie mir davon, dann waren die irgendwo am Rand versteckt, kein Spot drauf, nichts, das war... Also das, was außen rum lief, war etwas dürftig dafür, wie das Spiel war. Zu den Spielbedingungen kann ich noch sagen, die Spieler meinten danach, das Eis wäre deutlich besser gewesen, als was sie sonst so kennen würden. Oder war deutlich besser als erwartet. Also man konnte richtig gut drauf spielen. Der Regen war natürlich das Problem. Aber die Eisqualität war sehr, sehr gut. Was ich noch erwähnen will, so aus der Reportersicht war, und das ist eigentlich was ich mir von der DEL viel, viel öfter wünschen würde. Ich hatte Daniel Piracek am Mikrofon. Ein Schiedsrichter, der nach dem Spiel zu den strittigen, es gab ja zwei strittige Szenen, Videobeweise, Stellung nimmt und dir erklärt, was sie da gesehen haben. Was sie gesehen haben, war aus meiner Sicht falsch, aber es tut erstmal nichts zur Sache. Sondern du hattest die Möglichkeit, einen Referee zu hören und dir von dem das näher bringen zu lassen, wie die das wahrgenommen haben. Sollte vielleicht in der DEL Schule machen, dass man sowas öfter die Möglichkeit hat, wenn es Bedarf gibt. Also man muss jetzt nicht über jede Entscheidung diskutieren, aber das fand ich gut. Das war total cool. Was weniger cool war...
Würde ich so stehen lassen, ja.
Was weniger cool war, Flo, und da bleibe ich dann einfach mal bei dir. Das ZDF Sportstudio an dem Abend hat über Eishockey genau 0 Minuten berichtet. Und Mo Müller fand das auch nicht so furchtbar. Geil.
Ja, ich glaube, das ist ja erstmal ein generelles Problem von der Sportberichterstattung. Gerade in dem Format Sportstudio wird ja sehr wenig noch über andere Sportarten überhaupt berichtet. Und
wobei sie es an dem Abend getan haben. Das muss man auch dazu sagen, der Fan. Deshalb, sie haben es an dem Abend getan. Es war eine Schwimmerin zu Gast. Es war natürlich Handball-WM großes Thema. Genau, aber es war eben kein Wintergame-Thema.
Genau, dann wäre ja hätte sich ja auch angeboten in der fußballfreien Zeit, Anführungszeichen. Da jetzt mal was von mir aus 5-minütiges zu machen von dem Spiel, muss ich ja jetzt nicht sagen, in Köln, Weltstart, Derby, war ja jetzt auch kein unwichtiges Spiel für die Tabelle und hin und her, muss ich ja jetzt nicht alles nochmal sagen. Muss ich ihm halt leider total beipflichten. Was den Kernpunkt der Kritik betrifft, klar, eigentlich geht sowas halt nicht, aber man sieht halt, dass es doch geht.
Ja, Phil, hat heute nochmal nachgelegt, beziehungsweise in der morgigen erscheinenden Druckausgabe. Ich tue mir immer schwer, so mit Online-Print das noch irgendwie zu trennen. Also die Online-Ausgabe der Eishockey-News diese Woche ist schon draußen. großes Mo Müller-Interview, war 3 Seiten, wo er drauf eingeht und sagt, es ärgert ihn zum einen und er hat eigentlich nie Berührungspunkte mit Öffentlich-Rechtlichen. Und es ärgert ihn aber auch, dass er von der Liga keine Unterstützung bekommen hat. Also die hatten noch nicht mal seinen Post geteilt, obwohl der so eine große Reichweite hatte, obwohl der so eine große Resonanz hatte. Und er sagt dann auch, Originalzitat aus dem Interview, man fragt sich, ob die mit einem an der Seite kämpfen. Ist die Liga da zu wenig lautsprecherisch unterwegs oder lässt sie da Müller im Regen stehen ein Stück weit? Weil es kann ja auch sein, dass er für das Interview noch eine Strafe kriegt.
Das würde mich nicht wundern, wenn er für das Interview noch eine Strafe kriegt. Ja, es scheint auf jeden Fall so, dass die Liga ihn ein Stück weit im Regen stehen lässt und auch nicht Lautsprecher genug ist, weil die Liga teilt ganz andere Sachen, unterstützt ganz andere Sachen und ein Post, ein Fazit von Müller, das jeden angeht im deutschen Eishockey, weil es genau den Kern trifft einfach, dass Eishockey immer noch so ein Nischendasein lebt. Und da nicht einzugreifen oder beziehungsweise es zu unterstützen, das ist ein ganz schwacher Zug von der DL und da bin ich ganz auf Mo Müllers Seite, ohne Frage.
Ja, er sagt ja auch noch ein paar andere Sachen. Also finde es ein sehr lesenswertes Interview. Ist ja auch ein Typ, der gerne den Mund aufmacht. Erinnert ist an seine Aussage. Ich glaube, in Iserlohn freuen sich heute noch jedes Mal, wenn sie ihn sehen, wie Kanada 1C. Aber das ist schon ein Thema, was man da hat. Um jetzt mal ein Beispiel zu bringen. Vor einigen Wochen war Mannheim gegen Augsburg. Das war damals ein Spitzenspiel. Erster gegen Zweiter. Die Mannheimer hatten am Sonntag vorher in München gewonnen. Und freitags war Mannheim gegen Augsburg. Tabelle 1 gegen 2. Vom SWR war an dem Tag niemand in der SAP-Arena. Und was immer wieder auffällt, ich höre viel, wenn ich aus der SAP-Arena heimfahre, kommen immer diese 10 Minuten Deutschlandfunk, Sport am Abend von 22.50 bis 23 Uhr. Und du bekommst da fast nur, wenn du mal einen DL-Spielbericht bekommst, dann kommt er eigentlich immer aus Berlin von den Eisbären. Und ich habe mal nachgefragt, woran das liegt. Und mir wurde gesagt, es liegt einfach daran, weil der RBB eigentlich die einzige Rundfunkanstalt ist, die dann Berichte einliefert. Und von dem man eben einen Bericht bekommen kann für die Sendung. Die anderen liefern nichts ein über weite Teilen. Und ich glaube, dass das natürlich auch ein Thema ist, wenn du abends heimfährst und hörst im Radio noch 10 Minuten Sport, dann kommen eben Zweitliga zu jedem Spiel ein Bericht, aber eben keiner zur DEL, sondern nur die Ergebnisse, wenn du Glück hast. Dann brauchst du dich natürlich auch nicht wundern. Und ich frage mich immer, es kann nicht sein, dass man nur auf den Fußball schimpft, sondern vielleicht muss man auch selber aktiv werden, selber lauter werden an einigen Stellen, Flo. Oder bin ich da zu optimistisch, dass das was helfen könnte?
Schwierig. Also ich sehe das echt schwierig, weil Fußball mal komplett alles überlagert und dort halt und da danach halt lange gar nichts kommt. Ich glaube, das, wie soll ich das jetzt formulieren? Wir haben ja schon viele Sportarten versucht. Hier läuft ja gerade parallel, bestes Beispiel, Handball oder jetzt gehen wir Handball-WM, gehen wir Eishockey, Olympia. Hatten wir ja so ähnliches Thema auch schon mal diskutiert, ob es vielleicht im Sport einen Kick geben kann. Ich glaube, das gibt halt einfach die Sportlandschaft in Deutschland einfach nicht her, dass sich ein Sport wie Handball, Eishockey, obwohl ich das beides finde ich einen geilen Sport, dass sie sich etablieren können, so in der, was du jetzt ansprichst, in der Tagesberichterstattung, sagen wir mal so. Also dass jetzt, keine Ahnung, nach den Bundesliga-Ergebnissen vom Fußball von mir aus, sofort die Eishockey-Berichterstattung beginnt und dann halt Berichte aus Mannheim, Berlin und München kommen, weil es die drei Top-Mannschaften sind, in Anführungszeichen, sage ich jetzt einfach mal so. Ich glaube, das wird es in Deutschland so schnell nicht geben einfach.
Nee, aber es geht einfach darum, dass da ein Spitzenspiel, einfach, dass die Möglichkeit da ist, dass du von einem Spitzenspiel als Redaktion, die das ja auch will und die Bock drauf hat, was zu machen, so gut kenne ich die Redaktion beim DLF dann doch und schätze die auch sehr für ihren breiten Blick auf den Sport, dass dir da eine Möglichkeit gegeben wird. Und die ist ja nicht mehr da, weil die regionalen Rundfunkanstalten das nicht besetzen und dir kein Material liefern, das du senden kannst.
Ja, dann ist halt das, einfach das, das ja, das, es ist, dann ist ja da einfach so dieser Kernpunkt, ist einfach, wie soll ich das sagen, dieses Interesse nicht da. Also Man kann es ja jetzt so gut vergleichen, wenn man Sport Fußball nimmt, was jetzt zum Beispiel dort jetzt in der Winterpause, das vielleicht erklärt es das dann vielleicht auch wieder, warum ein DL Wintergame nicht ins Sportstudio kommt, was jetzt zum Beispiel für einen in Anführungszeichen Schund an Fußball im Fernsehen gezeigt wird in der Winterpause. So.
Ja.
Und wenn da die Einschaltquoten halt höher sind, wie jetzt beim von mir aus Wintergame, obwohl das ja, ah gut, doch Sport 1 kam es auch, dann sagt es ja halt schon viel aus. Weil ich sehe es ja auch in meinem Twitter-Feed zum Beispiel, wie viele Leute sich eine Veranstaltung wie Telekom Cup oder so in Düsseldorf im Fußball angucken. So.
Und was im Vergleich dazu vorher los ist, so einem DL Wintergame, ja.
Genau, das ist schon der jetzt Punkt. Mein nächster Satz gewesen, wie viele Leute sich das DL Wintergame angeschaut haben. Und ich glaube, das ist so ein bisschen so eine Erklärung. Aber wenn das halt die Leute, die in den Medien arbeiten, nicht in den Fokus rücken, dann wird sich das halt auch nicht verändern, ganz einfach.
Also was ich auch als Thema habe zum Wintergame, und dann würde ich danach gern noch zu den anderen Punkten kommen, die Mo Müller geäußert hat. Was für mich ein Punkt ist, wie man das Wintergame anders gestalten kann, wenn du sagst, es ist mein Leuchtturm, der findet alle 2 Jahre statt. Dann wäre wirklich ein großer Wunsch, dass an diesem Wochenende zumindest kein anderes DEL-Spiel stattfindet. Mal kurz zur Erläuterung. Viele Medien haben keine Sonntagszeitung mehr. Du hast ganz viele Tageszeitungen, die sonntags nicht mehr erscheinen oder nur online oder so. Die Adler haben freitags gespielt, die Adler haben sonntags gespielt. Der Mannheimer Morgen hat sonntags eine Online-Ausgabe. Wo sollen da was über das Wintergame noch seinen Platz finden? Die Düsseldorfer haben sonntags direkt wieder gegen Red Bull München daheim gespielt abends. Ja, wo sollen in Düsseldorfer Zeitungen da groß das Wintergame stattfinden? Du hast durch diesen schnellen Rhythmus drumherum wird diese Leuchtturmfunktion ein Stück weit genommen. Und wenn du sagst, wir haben ein Wochenende, da schauen alle, die sich für Eishockey interessieren, nur dahin. Da findet freitags keine DL2 oder so, ist ja egal. Das ist ja in der öffentlichen Wahrnehmung nochmal deutlich regional begrenzter. Aber da findet keine DL statt an diesem Wochenende, sondern es findet nur unser Leuchtturmspiel statt, dieses Spiel im Stadion, wo auch immer. Also jetzt Köln oder Bremen oder so, was vorgestellt, oder was Augsburg ist, wäre zum Beispiel ein schöner Gedanke, hat der Trippke auch im Interview gesagt, fürs nächste Mal. Ja, dann hättest du zumindest mal so die gesamte Eishockey-Öffentlichkeit mit dem Blick auch da und mit der Möglichkeit, eine verlängerte Berichterstattung drüber zu machen und nicht direkt wieder am Tag danach in diese Tagesaktualität abschweifen, beziehungsweise gehen zu müssen, zu dürfen, wie auch immer. Weil die Montagszeitung ist in dem Moment schon weg fürs Wintergame, wenn am Sonntag wieder der Verein vor Ort spielt.
Ja, klar, absolut. Gebe ich dir auch voll recht.
Genau so ist es.
Was mir halt da jetzt, ich weiß nicht, Sven, ob du das anders wahrgenommen hast, aber was mir halt aufgefallen ist, ist, dass es zum ersten Wintergame oder auch zum zweiten Wintergame nicht mehr so viele, auch wenn die das so vermittelt haben, sehr viele Trikots von anderen Vereinen zu sehen waren. Also war mein Empfinden auf der Tribüne, wo ich war. Fand ich jetzt in Nürnberg 2013 eklatant viel, wo du gedacht hast, okay, die kommen wirklich aus allen Herren Ländern. Vielleicht ist dieser Boom ein bisschen abgeflacht. Aber klar, wer jetzt, keine Ahnung, Fan von Bremerhaven ist und hat sonntags ein Heimspiel, der fährt halt samstags eher nicht nach Köln.
Genau, das kommt ja auch noch dazu. Also gibt es auch den Fans nicht die Möglichkeit von weiter her, weil dann spielt halt dein Heimteam wieder. Also das haben schon viele wahrgenommen. Ich habe unheimlich viele Mannheimer Trikots gesehen. Also das war wow. Aber es waren auch Leute aus Kassel da, Grüße an den Flo an der Stelle und viele andere. Also es war schon sehr breit, aber ich habe zum Beispiel auch mal ein Foto gemacht von der Pressetribüne, wer da war. Und dann war das schon jenseits der, das war noch eine Süddeutsche da, also jenseits der bekannten überregionalen Medien, war das ein sehr lokal begrenztes Ereignis. Also die Berichterstattung auf Telekom ist groß gewesen, Sport 1 hat es auch groß übertragen, aber ansonsten von den Medien, die vor Ort waren, war das ansonsten ein regional begrenztes Ereignis. Es gab noch ein bundesweites Sportpodcast-Portal, was da war, das hat einen großartigen Reporter entsandt, aber ansonsten war das wirklich so Rheinische Post, die ganzen Kölner Zeitungen, die Düsseldorfer waren alle da, Westdeutsche Zeitungen, alles okay. WDR war mit Radio da, Kompetenz des Öffentlich-Rechtlichen, wenn Leute über 2 Stunden vor Spielbeginn in den Presseraum stürmen und sagen, sie brauchen jetzt unbedingt die Aufstellung, wo die denn wäre, weil sie ihren Ticker damit füllen müssen. Und denkst du, naja, die kommt halt erst um 18:15 Uhr, also bei Freitagsspielen, also 1 Stunde 15 vorher. Und ohne Panikmodus kriegst du, mit Panikmodus kriegst du auch nicht vorher. Das waren halt eine vom WDR und solche Sachen sind einfach ärgerlich, zeigen auch, was für einen Stellenwert hat. Phil, willst du noch was zu den anderen Punkten sagen oder wollen wir uns das aufsparen für ein andermal? Weil die anderen Punkte, die Müller natürlich genannt hat, waren nochmal das Thema Nachwuchs. Also es gibt zu wenig Nachwuchs und wir haben zu viele Kontingentspieler. Also es spricht sich eindeutig für eine Reduzierung der, der Lizenzspielerstellen auf 6 aus.
Ja, ja. Wie gesagt, ich bin in vielen Punkten bei Mo Müller, aber lass uns das doch beim nächsten Mal ausführen.
Wollen wir das nochmal in Ruhe bei einem anderen, weil wir haben für morgen, euch noch ein paar Themen da draußen, können wir sagen. Genau.
Außerdem ist morgen die Printausgabe raus, dann kann der ein oder andere das auch noch gerne nachlesen. Und dann.
Wir sind doch hier die Digital Natives, wer Podcast hört, der liest auch online. Aber dann gucken wir da nochmal rein.
Da hast du recht.
Außerdem wollt ihr vielleicht noch ein bisschen was von uns zu den Adlern hören. Könnte ja sein, dass. Aber wir werden uns dem Thema noch mal länger und ausführlicher annehmen. Das ist vielleicht auch ein Thema mal für eine eigene Sendung, was man nicht dann so mit reinnehmen soll, das Thema Lizenzspieler. Ich gehe da übrigens nicht mit, kann ich schon mal sagen. Ich tue mal mit einer Lizenzierung extrem schwer, weil ich es aus anderen Sportarten kenne. Aber dann gucken wir doch mal. Die Adler haben am Mittwoch offiziell verkündet, Leon Bergmann wechselt nach Mannheim. Ich frage euch jetzt gar nicht, sondern ich übergebe das Wort direkt an den lieben Stefan Wiedemeyer, direkt aus Iserlohn, der uns mal was dazu erzählen kann, was für einen Spieler die Adler da so kriegen. Das machen wir dann jetzt direkt hier zum Einstieg.
So, lieber Sven, was kann ich dir zu Bergmann sagen? Ja, neben dem Eis gar nicht mal so viel. Persönlichen Kontakt hatte ich nämlich nicht mit ihm. Gilt allerdings als sehr ehrgeizig. Das spricht meiner Meinung nach auch für die Entscheidung, zu euch zu wechseln. Ist durchaus ein Unterschied, ob ich jetzt in Iserlohn spiele oder in Mannheim, wo es vor gestandenen Nationalspielern nur so wimmelt. Aber die Aufgabe traut er sich durchaus zu. Matsumoto, der ja durchaus einige Spiele mit ihm in einer Reihe verbracht hat, hat mal vor einiger Zeit getwittert, dass Bergmann zwar über einen schrecklichen Kleidungsstil verfügen würde, aber für ihn natürlich Rookie of the Year wäre. Das muss man natürlich mit Vorsicht genießen, die beiden sind Teamkollegen. Dass er da eine gewisse Partei ergreift, ist durchaus verständlich. Auf dem Eis, ja, was fällt mir da als erstes ein? Also die ganz große Stärke von ihm ist sicherlich seine Geschwindigkeit, die er aufs Eis bringen kann. Da sticht er eindeutig heraus und das erlaubt es ihm auch aus, ja, ich nenne es jetzt mal ungefährlichen Aktionen, durchaus mal eine gefährliche Einzelaktion zu kreieren oder auch die Mitspieler durch seine Geschwindigkeit und seine Übersicht und sein Spielverständnis, was meiner Meinung nach für sein Alter schon durchaus ausgeprägt ist, in Szene zu setzen. Vor dem Tor hat er durchaus einen Riecher, mit 16,67% Schussquote in seinen bisher 36 Spielen ist das ein ordentlicher Wert. Bei einer durchschnittlichen Eiszeit von 14,36 Minuten. Das heißt, er hat hier schon durchaus auch eine tragende Rolle übernommen. Kam teilweise auch im Powerplay zum Einsatz, überwiegend, glaube ich, in der zweiten Formation, insgesamt 85,22 Minuten. Unterzahl hat er eher selten gespielt, kam aber auch durchaus mal vor. Die Zahlen, die er jetzt in dieser Saison aufgelegt hat, da profitiert er mit Sicherheit auch ein Stück weit von der Klasse eines John Matsumotos, mit dem er da in einer Reihe gespielt hat, aber durchaus natürlich auch schon seiner individuellen Klasse geschuldet. Auf dem Eis würde ich ihn als harten Arbeiter bezeichnen, der sich nicht zu schade ist, in den Ecken zu arbeiten und der auch keinem Zweikampf aus dem Weg geht. Geht auch gerne mal oder greift gerne mal Partei für seine Mitspieler. Mir ist da beispielhaft so eine Szene gegen Bremerhaven im Kopf geblieben, wo Travis Turnbull einen harten Check von Weber bekommt, auf dem Eis liegen bleibt und Bergmann sich unmittelbar sofort danach Weber packt und es zum Faustkampf kommt. Den verliert er anschließend, aber es zeigt halt einfach seine Einstellung auch dem Team gegenüber. Da ist er sich nicht zu schade, irgendwas fürs Team oder auch für sich selber oder für seine Mitspieler zu machen und so eine Aktion zu senden. Schussquote hatte ich schon. 59,09% seiner Torschüsse erfolgen aus dem Slot. Das unterstreicht für mich nochmal, dass er sich nicht zu schade ist, dorthin zu gehen, wo es quasi auch weh tut. In Iserlohn gab es jetzt zuletzt schon vereinzelte Stimmen, die sagen, er hätte stark angefangen und auch stark nachgelassen. Und das zeigt für mich erstmal, was für eine sagenhafte Entwicklung der Typ genommen hat. Da werden halt schon Ansprüche gestellt an einen, der langjährig in der DEL unterwegs ist. Und das zeigt erstmal für mich, was der Junge dieses Jahr überhaupt geleistet hat. Nationalspieler geworden, im Top-Team Peking nominiert worden. Also der hat schon seinen Weg gemacht und ich bin fest davon überzeugt, dass er den in Mannheim eben auch machen wird. Was man definitiv anmerken kann, er ist neben Matsumoto und Kamara halt einer der wenigen, wenn nicht über, oder wenn sozusagen nicht sogar die einzigen Lichtblicke, die wir hier in dieser Saison hatten. Verbesserungspotenzial hat er mit seinen 20 Jahren natürlich noch in sämtlichen Bereichen. Da mache ich mir aber bei Pavel Groß eigentlich keine Sorgen. Der wird ihn schon in allen Bereichen fördern und höchstwahrscheinlich auch verbessern. Was auffällt ist, er nimmt teilweise durchaus, ja, ich nenne es jetzt mal überflüssige Strafen. Das würde ich aber durchaus auf sein Alter zurückführen. Eventuell in der defensiven Grundeinstellung kann man durchaus noch Verbesserungspotenzial erkennen, aber da will ich ihm jetzt auch erstmal nichts unterstellen.
Phil, dann erzähl doch mal, was war so deine Reaktion, als du gehört hast, Bergmann kommt nach Mannheim, er unterschreibt für 2 Jahre.
Ja, eindeutig positiv, wobei das Gerücht ja schon länger herumgegeistert ist mit Leon Bergmann und Mannheim. Aber ja, absolut positiver Transfer für die Adler. Man bekommt da einen Spieler, wie Stefan ja auch gesagt hat, der viel Geschwindigkeit schafft, aufs Eis bringt, schlittschuhläuferisch gut ist, stocktechnisch gut ist, natürlich von seiner Zeit in Schweden, in seiner Juniorenzeit in Schweden und auch in Nordamerika profitiert, weil er da einfach unheimlich viel mitgenommen hat. Ja, das zeigt halt auch, im Ausland zum Großteil ausgebildet, kommt in die DEL und schlägt sofort ein.
Dann hören wir doch mal.
Ein kleiner Hintergedanke, aber ja.
Ja. Wir haben noch eine andere Stimme. Ein gewisser Pavel Groß wurde von uns gestern auch noch befragt, warum die Adler sich für Leon Bergmann entschieden haben. Wir hören mal rein, was Pavel dazu zu sagen hat zur Verpflichtung von Bergmann.
In seinem Alter ein ziemlich kompletter Spieler ist. Wir mögen einfach seine Bewegung auf dem Eis, sein Laufen, sein Laufstil, seine dynamische Art und Weise, wie der spielt. Ist ein hervorragender Läufer, der auch Verantwortung übernimmt mit der Scheibe. Und auch der vergisst nicht die Arbeit nach hinten. Also ist es schon eine Person, die natürlich auch der Mannschaft nächstes Jahr, ich will eigentlich über nächstes Jahr gar nicht reden, aber erstmal so, wenn du den ansprichst, der auf jeden Fall die Mannschaft noch eigentlich besser machen wird. Ja.
Flo, jetzt haben die Adler einen sehr jungen Spieler, 20 Jahre verpflichtet aus Iserlohn. Da gab es wohl einige Interessenten, was jetzt auch nicht überraschend ist, bei dem wie Bergmann eingeschlagen ist. Hat ja auch gestern beim Spiel gegen in Mannheim eine große Chance gehabt. Meine Frage ist, wird nicht nur durch die U23-Regel es immer wichtiger, nach jungen Spielern zu gucken, so früh sich bereits drum zu kümmern? Sondern auch aus dem Grund, weil wenn der mal in Berlin oder München ist, kriegen denn die Adler die nächsten 10 Jahre dann nicht mehr?
Du hast ja jetzt, als ich das gelesen habe, habe ich gleich wieder so diesen Konzeptgedanken im Kopf gehabt, dass es halt wirklich jetzt endlich mal, was wir schon sehr oft hier besprochen haben, seit diesem Jahr nach Konzept transferiert wird und jetzt auch mit dem Abgang von Gerrit Festerling, wenn wir später auch nochmal drüber reden kurz.
So erst die Zugänge, dann die Abgänge.
So diese Perspektive geboten wird dem Spieler selbst, der kommt und auch den Zuschauern und dem Publikum vermittelt wird, okay, wir wollen verjüngen und wir wollen nicht mehr das 38-Jährige bei uns im Sturm rumrennen oder so, um das jetzt Bild so salopp zu formulieren. Eigentlich war dieser Konzeptgedanke der erste, den ich so hatte, wo ich dachte, okay, 20-jähriger Spieler, der jetzt in einem Jahr DL da schon gezeigt hat, dass er wirklich gut ist, Man muss ja auch dazu sagen, in der Iserlohner Truppe von diesem Jahr ist es ja jetzt auch nicht so einfach. Das war eigentlich so mein erster Gedanke jetzt, unabhängig von der U23-Regel, aber ja klar, natürlich wird es auch wichtig sein und da werden die Adler vielleicht auch aus der Vergangenheit gelernt haben, dass da einige Spieler halt in anderen Trikots rumgelaufen sind dann irgendwann mal.
Ja, einer von denen spielt jetzt beim Chicago Blackhawks.
Zum Beispiel, ich wollte jetzt schon wieder den Namen Cahun
Ja,
sagen,
aber den können
aber
wir,
das ist halt so ein
das ist das Parade, das
Paradebeispiel.
ist wirklich das Beispiel dafür, was passiert, wenn du dich nicht vernünftig um deine Spieler kümmerst, muss man einfach sagen, oder nicht gut genug dran arbeitest, dass sie bei dir bleiben.
Genau.
Was man nochmal herausstellen muss, Prospect Camp an der Stelle natürlich. Also die Art wurde ja erwähnt, Masai sei im Prospect Camp immer in Kontakt geblieben. Ja.
Das siehst du auch, das siehst du halt auch da, dass das jetzt nicht einfach so eine 0815-Nummer ist und da wird gesagt wird, ja, jetzt machen wir mal sowas und dann sehen die Leute, die zugucken, ah, da laufen ein paar Perspektivspieler auf dem Eis rum. Sondern dass da halt auch wirklich geschaut wird, okay, wen können wir da vielleicht für die Zukunft gebrauchen? Also, weil es gibt ja auch oft, dass da irgendwelche Alibi-Sachen veranstaltet werden, wo man halt denkt, ja, aber da kommt ja nichts bei raus, aber jetzt kommt halt gleich sowas raus. Von daher ist es ja auf jeden Fall auch zu Recht veranstaltet worden.
Zeigt ja auch einfach, dass man den Bergmann schon vorher auf dem Schirm hatte. Sprich, das war jetzt nicht nach dem Motto, ah, da ist ein junger Mann in Iserlohn, der spielt groß auf, jetzt kommen mal die Adler, machen den Geldbeutel auf und holen den sich. Sondern der war ja schon länger unter Beobachtung. Der war auch schon unter Beobachtung, als er noch in Nordamerika in der USHL war, also in der US-amerikanischen Hockeyliga und Juniorenliga. Also den hat man schon auch länger auf dem Schirm gehabt und hat sich jetzt dazu entschlossen, ihn zu verpflichten, weil es jetzt auch passt einfach.
Ja, ich glaube auch, weil du ihn jetzt auch verpflichten musst. Also,
Ja,
wenn du
klar.
ihn haben willst, dann jetzt. Und ich finde das ein Mega-Transfer, weil es einfach ein Spieler ist, der dir die Perspektive gibt, die nächsten Jahre richtig sich zu entwickeln und richtig eine Stütze hier zu werden. Und was Pavel gesagt hat, diese Nummer, es ist ein kompletter Spieler, also mit dem, was er macht, ihm gefällt, wie was er macht. Wie er es macht, wie gut er Schlittschuh läuft, wie viel er Schlittschuh läuft. Ja, ich glaube, das ist so ein Spieler, wie ein Pavel sehr mag. Phil.
Amüsant fand ich auch die Kommentare jetzt in den sozialen Netzwerken von der Eishockey News, also sprich also von auch Verein, von Vereinfans oder Fans von Vereinen, die nicht die Adler betreffen, von wegen, naja, in Mannheim spielt er dann vierte Liga, sorry, vierte Reihe oder dritte Reihe oder auf der Tribüne. Ja, selbst wenn er in Mannheim dritte Reihe oder vierte Reihe spielt, ist er immer noch im Schnitt, kriegt er da eine Eiszeit von über 10 Minuten knapp. Und das ist nicht weniger, als er momentan in Iserlohn bekommt, trotz Powerplay.
Ja,
Also.
Iserlohn gefühlt gestern mit 45 Minuten Matsumoto Kamara auf dem Eis.
Ja, das ist halt ganz, ja.
Unglaublich. Immer wenn du runtergeschaut hast, Matsumoto Kamara auf dem Eis. Das
Ist
war.
mal der rote
Da
Helm
siehst, genau,
gefahren,
da
ja.
siehst, ja, da und da mal, weil ich jetzt in der letzten Woche ein bisschen die Iserlohner auch durch Twitter und so verfolgt habe, da siehst du genau das Gegenteil, dass die Zuschauer halt völlig unzufrieden sind mit der Kaderplanung, mit der Perspektive, irgendwie so zusammengeschusterte Mannschaften, das geht jetzt halt nach hinten los. Also das gab es ja bei den Adlern auch schon klar, aber das ist so genau das negative Gegenbeispiel zu den Adlern der Saison, dass Iserlohn halt jetzt nicht Vierter wird die Saison, war mir vielleicht auch klar, aber dass sie so tief hinten reinstürzen, hätte ich halt auch nicht gedacht, muss ich ganz ehrlich sagen. Und wenn dann Sven, wenn du sagst, eine Reihe Matsumoto Kamara spielt da gefühlt 45 Minuten, dann weiß man ja auch, was los ist.
Ja, und Kamara geht noch nach Berlin nach der Saison. Das ist auch klar, noch als Thema. Wir haben eine Frage über Facebook bekommen, die ich an der Stelle reinnehmen möchte. Milko Kraus fragt: Was sagt ihr dazu, dass mittlerweile mitten in der Saison Wechsel bekannt gegeben werden? Früher war es ein ungeschriebenes Gesetz, dass keine Wechsel, bevor nicht beide Mannschaften mehr am Spielbetrieb teilgenommen haben, verkündet werden. Phil.
Ja, also da muss man dazu sagen, dass die Adler ja erst immer reagiert haben, beziehungsweise den Wechsel verkündet haben, wenn der gegnerische Verein das schon getan hat. Das war bei Björn Krupp so, da haben die Wolfsburger es schon vorher verkündet, dass er zu den Adlern geht, also sprich Wolfsburg verlässt. Leon Bergmann war jetzt genau das gleiche in Grün, in dem Zusammenhang dann auch noch mit Gerrit Westerling den Abschied bekannt gegeben. ob dieses in Anführungszeichen ungeschriebene Gesetz jetzt gebrochen wurde und dessen Trend wird, dass man jetzt schon vor den Playoffs groß Personal, Rochaden, Transfers bekannt gibt, weiß ich nicht, möchte ich jetzt auch noch nicht beurteilen, weil es doch recht überschaubar ist noch mit den Transfers, weil auch vorher kam immer schon der ein oder andere Transfer raus, bei den Adlern nicht, das stimmt. Wir haben ja auch die Personalie Andrew Deschaden, wo eigentlich schon feststeht, dass er ja verlängert wurde um ein Jahr, da kam aber von offizieller Seite von den Adlern noch gar nichts, also würde ich sagen, bei den Adlern hat sich nicht groß verändert, sie haben halt einfach nachgezogen, weil es der andere Verein jeweils schon verkündet hat.
Ja, wobei der lieben Milko, erstmal danke für die Frage. Danke auch an Sven Reichel für die Frage zum Wintergame, die haben wir schon beantwortet. Wir nehmen die einfach dann mit rein in die Sendung. Kann ich sagen, an der Stelle war auch das Thema, es wussten zu viele Leute bereits, dass er kommt.
Ja, klar.
Also, ist selbst bei mir vor zwei Tage vor der Veröffentlichung über zwei Quellen gelandet, dass er kommen wird. Und das kannst du dann irgendwann auch nicht mehr auf dem Deckel halten, weil du kannst ja nicht irgendwie von einem Pressevertreter verlangen, dass er die Klappe hält, was das angeht. Und das ist ja auch vollkommen okay, es tut ja der Leistung keinen Abbruch. Beide Vereine haben sich dann geeinigt, wie sie es kommunizieren, und ich denke, das ist dann auch so in Ordnung. Also glaub nicht, dass Björn Krupp jetzt in ein Loch gefallen ist, seitdem bekannt ist, dass er nach Mannheim geht. Bei Bergmann ist nicht mit dem Gleichen zu rechnen. Ich glaube, es kann niemand einen Vorwurf machen, dass er die Chance wahrnimmt, wenn er ein Angebot der Adler hat. Und ein Angebot der Adler auch hat, dass da heißt, unter Pavel Groß als junger Spieler arbeiten zu können. Ich glaube, das ist schon nochmal ein Faustpfand, mit dem man gerade wuchern kann für die Mannheimer. Und da muss man damit auch raus. Also ich finde, dass Dinge, die alle wissen, und du wartest dann 8 Wochen, ist irgendwie albern. Was jetzt irgendwie überraschend kam, zumindest für mich erstmal, als ich den Namen las, war Flo. Sagt ihr der Torhüter Florian nicht etwas?
Nein, hab das auch erstmal so abgetan, als diese Push-Benachrichtigung in der Adler-App kam. Dachte, wer ist das? Hab das Handy weggelegt und dann ist mir eingefallen, Moment mal, Dennis Endras ist ja verletzt. Muss ich ja doch mal gucken, wer das ist, aber nein, hat mir gar nichts gesagt und sagt mir auch nach wie vor, jetzt auch mit, nachdem ich habe den Namen dann gegoogelt, aber kann ich eigentlich nicht viel zu sagen. Ich habe jetzt auch gar keine, vielleicht wisst ihr das besser, vielleicht könnt ihr zu was sagen, wie das jetzt geplant ist, ob jetzt Pankowski wird die 2 sein, solange ja, Andras verletzt, wenn er wieder fit ist.
Das Thema ist, Phil, willst du, soll ich?
Nee, mach du.
Das Thema ist, dass Heilbronn Bedarf hat. Dadurch, dass Pante nach Mannheim geht, der Pankowski ist aber jetzt krank, also seit über einer Woche, und hat es wohl richtig erwischt, hat Pavel gestern nach dem Spiel gesagt. Also da kann es wohl noch dauern. Aber das Thema ist, Heilbronn braucht noch einen Torhüter. Schlicht, also einen, der auch DL2 spielen kann und eine Perspektive dafür hat. Und deshalb haben die Adler nicht verpflichtet. Der war ja in den USA, war dann bei der U20-WM im deutschen Kader. Das Team, das aufgestiegen ist, war er dabei.
Ja, hat aber kein Spiel gemacht.
Hat kein Spiel gemacht, kommt aus der Red Bull Academy. Das ist jetzt keine Verpflichtung für die Adler momentan, sondern aus meiner Sicht eine, mit der man ja abfedern will für Heilbronn, dass sie auf Pante verzichten müssen die nächsten Wochen, weil man nicht weiß, wie lang die Verletzung von Endras sein wird. Da gibt es übrigens unterschiedliche Meldungen dazu. Also ja. Bernecker hat bei Telekom was anderes erzählt, wie das, was offiziell verkündet wurde. Da muss man dann mal abwarten. Bin
selbst gespannt.
Aber das ist Hintergrund der Verpflichtung. Insofern soll man sie jetzt nicht zu hoch hängen, aber es gab auch einen Abgang. Und Phil, Garrett Festerling verlässt die Adler nach der Saison nach Wolfsburg. Er will dazu momentan nichts reden. Er sagt, er hat hier noch Großes vor und sie wollen Großes erreichen. Das ist sein einziges Ziel. Pavel ließ aber gestern durchscheinen, dass sie ihn gerne gehalten hätten, dass sie ihm aufgezeigt haben, was so die Pläne sind. Aber es ist eine Entscheidung von Festi. Und warst du überrascht?
Mit dem Hintergrund, Konzept, sprich Verjüngung ein bisschen, nein. dass er stark aufspielt die Saison oder gefühlt stark aufspielt. Von den Zahlen her ist es gar nicht so weit von der vergangenen Saison entfernt. Ist es schon ein bisschen überraschend, auch jetzt gerade, was du sagst, dass die Adler eigentlich ihn noch halten wollten. Das habe ich zwar schon mal gehört, als es dann aber klar war, dass er geht, dachte ich, ja, okay, dann haben die Adler vielleicht davon auch wieder Abstand genommen. Ja, aber es geistert ja auch noch ein bisschen das Gerücht rum, dass er vielleicht in Wolfsburg mit seinem Bruder zusammenspielt, mit Brad Festerling aus Nürnberg, der momentan dort unter Vertrag steht. Ist vielleicht eine Möglichkeit, die ich mir vorstellen kann, warum er nach Wolfsburg geht. Vielleicht kriegt er in Wolfsburg, davon bin ich eigentlich auch überzeugt, eine größere Rolle nochmal. Vielleicht möchte er das auch nochmal machen. Ja. Sonst wüsste ich jetzt auch nicht viel, was groß für Wolfsburg spricht. Im Gegensatz zu den Adlern, aber.
Ja, aber die Punkte größere Rolle, mehr Verantwortung und wenn es die Möglichkeit gibt, mit dem Bruder zu spielen, Charlie Flick genau. auf, sind solche Kombis ja immer zuzutrauen.
Ja.
Die bauen da ja auch kräftig um zur neuen Saison, hat man so einen Eindruck.
Ja, auch ja, notgedrungen ein bisschen von den Leistungen diese Runde betrachtet. Wird Wolfsburg das sicherlich nochmal investieren, beziehungsweise der Partner VW. Ja, aber wie gesagt, das werden die Punkte sein, diese berühmten weichen Faktoren ein bisschen auch, ne, die weniger mit dem Sportlichen zu tun haben.
Ja, Flo, dann wollen wir es damit bewenden lassen, was so die Wechsel angeht. Ich war gestern ja beim Spiel gegen Iserlohn dort. Man war relativ euphorisiert nach dem 7-0 von Freitag gegen Berlin. Und dann war mein Eindruck gestern so ein bisschen, wie soll ich sagen, Pavel hat es ja auch in der PK dann gesagt, er war sehr froh drüber, dass die Mannschaft dieses Spiel gewonnen hat und wie sie es gewonnen hat, also dass es ein enges Spiel war und dass sie das gewonnen hat. Mein Eindruck war so ein bisschen, so was an Stimmung auf den Rängen war und so. Ja, man hat eigentlich erwartet, dass es ein Schützenfest gibt, so ungefähr. Da kommt der Vorletzte mit Iserlohn, 10 Spiele nicht gewonnen bis am Freitag davor. Adler 7-0 in Berlin und dementsprechend erwartet man dann was. Ist da gerade ein bisschen was schief, was die Erwartungshaltung angeht?
Ja, weiß ich nicht. Ich glaube, das kannst du halt in kleinen D gegen keinen DL-Gegner von vornherein erwarten, dass es ein Schützenfest gibt. Und so, man muss ja auch ganz ehrlich sagen, so hohe Siege wie jetzt 7-0 in Berlin oder Wolfsburg 7-0 in Nürnberg ist jetzt auch nicht unbedingt jeden Spieltag Usus. Und wenn man halt die Eisbären am Freitag gesehen hat, dann erklärt es halt, warum die 7 Stück bekommen haben, weil die waren halt wirklich, also ich, wenn wir jetzt sagen wir mal über die letzten 4 Spiele reden, war das mit Abstand der schwächste Gegner von allen.
Und ja, jetzt ist er, im Vergleich auch zu den Eisbären, die in Mannheim da waren.
Ja, ich fand, ja, die Eisbären, die in Mannheim da waren, die waren jetzt auch nicht überragend. Aber jetzt am Freitag in dem Spiel, da hast du ja phasenweise selbst als Adler-Fan vom Fernseher gesessen und hast gedacht, hey, das kann doch nicht wahr sein. Wie viel Platz, wenn wir gerade über Festerling geredet haben, jetzt als Beispiel, der steht ungefähr 20 Sekunden im Slot beim 1-0 und wartet, bis die Scheibe kommt und schießt sie dann ins Tor und so haben die Berliner ja halt weitergespielt. Und nochmal auf deine Frage zurück, glaube, das kannst du in keinem DEL-Spiel erwarten und wie gesagt, der Vergleich jetzt von den beiden Spielen am Wochenende, da war halt Iserlohn selbst als Kellerkind 2 Klassen stärker in Mannheim als die Eisbären zu Hause am Freitag, so würde ich das jetzt sagen. Ja. Ich glaube nicht, dass die Erwartungshaltung zu hoch ist. Ich meine, dass die Adler wahrscheinlich die Vorrunde gewinnen werden, sehr wahrscheinlich jetzt so, würde ich sagen. Aber ich glaube nicht, dass die Erwartungshaltung zu hoch ist, weiß ich nicht. Würde ich nicht so sehen, nein.
Phil, wie nimmst du das wahr? Also nach Motto, Leute fangen mit den Playoffs an und dann ab Spiel 5 Halbfinale, wobei da sind sie ja schon durch. Ich hätte ja gedacht, so ab Finale wird es dann interessant. Ist das so ein bisschen ein Thema, was man momentan hat? Also ich meine, wenn du 8 Spiele in Folge gewinnst, bist du natürlich Titelfavorit, Punkt, aus.
Klar.
Aber etwas mehr Demut an einigen Stellen, wäre das vielleicht angebracht?
Also, ja, auch die ganze Saison schon spielst, bist du natürlich einer der Favoriten. Also mit München zusammen bist du einfach der Favorit. Das ist so, da sollte man auch die Augen nicht vor verschließen oder irgendwie versuchen, andere stark zu reden. Das ist die Favoritenrolle werden die Adler sicherlich auch annehmen dann in den Playoffs, wenn es soweit ist. Aber ja, Demut ist, glaube ich, ein ganz, ganz gutes Wort. es wird, glaube ich, zu schnell, das ist sehr klar, Sport ist schnelllebig und dass sich dann Fans davon anstecken lassen, das finde ich nicht immer verwerflich, weil man vergisst ganz schnell, wo man noch vor 12 Monaten stand ungefähr. Und diese Entwicklung ist super rasant, hätte wahrscheinlich auch keiner so erwartet, aber wird jetzt trotzdem, das habe ich schon ein bisschen das Gefühl, als selbstverständlich hingenommen und es sind ja nur der Letzte oder der Vorletzte der Liga oder wer auch immer, es sind Mannschaften, die hinten drin stehen, da muss auf jeden Fall ein großer Sieg her. Dessen Großteil bei den Fans ist, weiß ich nicht, würde ich auch Nein sagen, aber...
Also Staub, ich sage nicht ein Großteil, Entschuldigung, das war falsch formuliert, aber mir kam die Stimmung ein bisschen so vor, als wäre, also auch die Feierei nach dem Sieg war so, also das war so wie die DEG in 90ern, so ein bisschen hat das auf mich gewirkt. Teilweise sind dann noch raus, Stöcke hoch, kurze Runde und rein und sonst gar nichts mehr. Das fand ich schon bemerkenswert.
Dass du jetzt halt schon ein bisschen Richtung Playoffs guckst und so und mit so einem großen Vorsprung, jetzt vom zweiten nicht, aber vom dritten ist es ja schon wirklich brutal.
18 Punkte.
Ja, ist ja wirklich schon brutal, wenn man jetzt mal guckt, wo die Mannschaften die ersten drei, die letzten vor 6 oder 8 Wochen waren und wie viel Vorsprung da jetzt vorhanden ist vom ersten zum dritten, kannst du ja schon mal gucken, aber wenn man heute sagt, die Erwartungshaltung ist ein bisschen zu hoch, aber wenn man jetzt heute am 21. Januar sagt, muss man es halt auch umdrehen und ich glaube, so muss man es auch als Adler-Fan-Sympathisant sehen. Im Viertelfinale finde ich, egal gegen wen du da kommst, da sehe ich jetzt keinen Gegner, der die Adler in 4 Spielen schlagen kann, weil wenn wir vorhin über die Haie gesprochen haben und wer da noch dabei steht, die sind halt wirklich im Moment eine Klasse oder phasenweise 2 Klassen schlechter. Das kann sich natürlich in der Playoff-Serie wieder ändern, aber momentan sehe ich eigentlich keine Mannschaft, wo ich jetzt sagen würde, oh Gott, gegen die will im Viertelfinale auf gar keinen Fall. Außer vielleicht die Eisbären. Vor Freitag hätte ich gedacht, aber jetzt...
Ich mache mal wieder unser allseits beliebtes Quiz bei euch beiden. Viertel Topscorer, wo steht er? Der Mannheimer rote Helm, auf wie vielen Platz in der Liga ist er momentan? Oh. Also was die Scorer angeht.
Oh, jetzt hast du mich wieder erwischt. Ganz kurz, bevor ich darauf antworte, bevor wir...
bevor du es nachgeschaut
hast. Nee, Quatsch. Nein, da bin ich ja, da schaue ich jetzt nicht nach. Aber zur Stimmung, also ich würde ganz kurz nochmal sagen, die Stimmung in der Arena war deutlich schon mal besser. Es gab Jahre, da war sie schon mal deutlich besser als jetzt, aber ich finde, man sollte das auch an einem Sonntagnachmittag, 42. Spieltag, 41. Spieltag, korrigiert mich, gegen Iserlohn jetzt aber auch nicht so hoch hängt, dass da die Stimmung jetzt nicht so übergekocht ist oder übergeschäumt, auch bei dem Spielverlauf, das doch sehr destruktiv war, weil auch nur eine Eishockey-Mannschaft oder eine Mannschaft wirklich Eishockey spielen wollte an dem Nachmittag. Deswegen, ich bin mir sicher, zu den Playoffs ist auch die Arena stimmungstechnisch wieder da, weil dann zählt es und dann wird auch die Mannschaft und auch das Coaching und der ganze Staff von dem Coaching auch nochmal eine Schippe drauflegen und ein Level hochfahren und dann...
Die haben jetzt schon das beste Powerplay der Liga. Ey.
Dann hebt das UFO vielleicht auch wieder ab, wie es so schön heißt. Ja, Chad Kolarik, wo steht er im Ranking? Ich weiß, dass ganz viele Adlerspieler schon über 20 Punkte haben. Das ausgeglichenste Team, was Punkte angeht, noch mit in der Liga. Aber Chad Kolarik mit seinen Punkten...
Komm, sag was.
12. sein, ungefähr.
Du hast es nachgeschaut. Nein, Quatsch, er ist 12. Übrigens, Lech Siburi war ein Verteidiger auf Platz 4, obwohl er deutlich weniger Spiele hat als der Rest. Also Top Maurice Edwards mit 40 Spielen, 30 Punkte, Lech Siburi 30 Spiele, 26 Punkte. Auch nochmal Wahnsinn, mit der seine Rolle gefunden. Und Flo, jetzt noch die beliebte andere Frage an dich natürlich. Top 10 in Sachen Plus-Minus-Bilanz der Liga. Wie viele Adler?
Sechs.
Sag mal, Jungs, das ist ja heute hier.
Stimmt es?
Ja, dreimal Red Bull München, einmal Bernhard Ebner und des Schadens, Plachta, Kettig, nicht Vokes, natürlich nicht.
Oh, Transfergerücht.
Jetzt habe ich den nächsten Transfer ausgeplaudert. Nein. Nein, Das war Spaß. Bitte nicht zitieren, bitte nicht anrufen. Nein. Lechtivori, Akdag und Larkin. Larkin auch noch dabei. Und da sind wir fast schon irgendwie so, ja, beim letzten Adler-Thema. Wir müssen jetzt die Spiele nicht nochmal im Detail anschauen, aber ein Thema ist natürlich, was wir haben. Thomas Larkin fällt 8 bis 10 Wochen aus, macht bis zum Playoffs wohl kaum noch ein Spiel, so wie es aussieht. Dennis Endras hieß es 4 Wochen. Bernecker sagte bei Telekom was anderes am Sonntag. Wird da noch, glaubt ihr, dass was passieren wird in den nächsten Wochen jetzt noch, was Lizenz angeht? Und wenn ja, wo? Es kam auch die Frage, was aus dem finnischen Stürmer wurde. Phil, glaubst du, wir werden da was sehen demnächst?
So wie ich jetzt Alavara, Groß, Pellegrims und Co. kennengelernt habe, nur wenn es auch passt. Die Adler haben jetzt 8 Spiele hintereinander gewonnen. Die Adler spielen, wie wir schon mehrfach festgestellt haben, nicht nur heute eine überragende Saison. Mit 18 Punkten Vorsprung vor dem Dritten. Also wenn sie einen Spieler holen, dann wirklich nur, wenn er auch zu 100% in die Mannschaft passt. Sonst würde ich da auch keinen Bedarf wirklich sehen. Weil es geht ja, aber die größten Fehler macht mir ja bekanntlich immer Erfolg. Aha, Phrasenschwein.
Ui.
Aber,
ui. Ja, oink, oink.
Ja, aber klar. Ich bin da recht entspannt, muss ich sagen. Wenn sie das Bedürfnis haben, noch was zu holen, dann werden sie es machen. Und bei Nett, ich bin da auch, hab da keine Sorgenfalten auf der Stirn, wenn sie ohne 10. Ausländerlizenz in die Playoffs gehen.
Zum finnischen Stürmer mal einen Satz. Nach den Infos, die wir haben, war da nichts. Also es war ja wohl in der Rhein-Neckar-Zeitung zu lesen, dass da schon jemand bald kommen würde. Liegen keine Informationen uns zumindest vor, dass dem so ist, was nicht heißt, dass dem nicht doch so sein kann. Aber die Informationen, die wir haben, sind so, dass daran nichts ist. Und wenn was passiert, das war auch zu spüren auf der PK in Berlin eindringlicherweise. Und zwar meinte Richier da, wir suchen nach Verstärkung, aber momentan gibt es nichts auf dem Markt. Und Pavel Großhaas daneben hat nur genickt. Ist es momentan extrem schwierig, einen Spieler zu finden. Flo, glaubst du, dass was passieren wird? Und wenn wo? Also im Tor, Verteidiger oder doch im Sturm?
Schwierig, das ist wirklich schwierig. Ich würde sagen Tor oder Verteidigung. Das kommt halt drauf an, wie Pickard jetzt noch hält. Ich würde da fast mit Philipp mitgehen. Ich glaube nicht, dass es so einen Schnellschuss gibt wie in den letzten Jahren. Sowas wird dieses Jahr nicht passieren. Also da wird nur jemand kommen, der auch sofort weiterhilft und der sich auch in die Mannschaft sofort integriert.
Setoguchi wurde lange beobachtet vorher.
Ja. Gut, es war jetzt wieder fies, aber egal.
Am Sonntag stand einer mit Setoguchi-Trikot vor mir. Ich wollte kurz vorbeigehen und ihm mein Mitleid mitteilen. Aber
ich sehe da auch im Moment nicht so unbedingt die. Ich sehe es nicht unbedingt im Moment, aber klar, ich glaube, wenn was Passendes auf dem Markt ist, wird man schon noch was machen, alleine wenn man auf die Verletzungssituation schaut. Zur Sicherheit könnte ich mir das schon vorstellen, aber jetzt das von Position zu sagen, würde ich mir schwer tun.
Um das vielleicht nochmal kurz abzuschließen, auch von wegen, es sind keine Spieler auf dem Markt, es ist ja jedes Jahr so, dass wenn in der KHL die Teams keine Chance mehr auf die Playoffs haben, dann fangen sie an, ihre Spieler zu verkaufen, dann kommt doch noch der ein oder andere mit richtig guter Qualität auf den Markt. Vorausgesetzt, dass er auch bis Saisonende nicht mehr in der KHL spielen möchte. Bei Thomas Larkin war das ja vor 2 Jahren auch der Fall. Der Torwart von den Adlern vor 2 Jahren.
Drew McIntyre,
vielen Dank. Er lag es auf der Zunge. Kam ja auch nochmal in die Liga und auch zu den Adlern. Von daher, da kann auf jeden Fall noch was passieren, wenn der richtige Spieler halt auf dem Markt ist.
Ja, Slovan Bratislava ist gerade ziemlich schlecht. Müssen wir mal im Kader dort schauen.
So. Ja, El-
Peking ist übrigens, Kunurets da sind übrigens dabei, aktuell auf dem Playoff-Platz. habe ich mit Erstaunen gesehen gehabt. Was man schon nochmal rausstellen muss, und das ist, glaube ich, das Entscheidende, das ist ja auch das, was Axel gesagt hat, als er bei uns zu Gast war. Apropos Gäste, weil die Nachfrage kam, wir bemühen uns drum, wir sind da ständig im Austausch und im Anfragen und hoffen, dass da bald wieder eine Sendung über die Bühne gehen kann, dass wir euch bald wieder jemand präsentieren können. Brauchen da natürlich auch ein bisschen Unterstützung dazu. Das braucht einfach ein bisschen Zeit, aber wir sind dran. Hat ja auch damals ganz klar gesagt, dass er ganz, ganz großen Wert legt auf die Teamchemie und dass das für ihn über allem steht beim Scouting. Also der Charakter des Spielers ist entscheidend. Und es ist eben schwierig, einen Spieler zu finden, der die Qualität hat, dir weiterzuhelfen, aber auch zu sagen, du, es kann sein, dass du bei uns auf der Tribüne sitzen wirst. Und in ein bestehendes Team, das anscheinend sehr, sehr gut funktioniert, sonst wären sie ja nicht so erfolgreich, wie sie sind, jemanden reinzukriegen, da gehst du schon ein gewisses Risiko ein und die Frage ist einfach, ob du bereit bist, das Risiko zu nehmen. Und wenn, dann würde ich, glaube ich, schon denken, dass für Larkin jemand kommt. Ich kann mir schwer vorstellen, dass im Tor was passiert, zumal du mit Panther eigentlich echt einen hinten dran hast, der ein überragender DL2-Torhüter ist und der dir auch durchaus mal in der DL ein Spiel gewinnen kann, wenn er denn gesund wird, und das braucht halt noch ein bisschen, zumal ja auch Marcel Gotsch zurückkommt. Da wird es aber auch noch ein bisschen dauern. Also es wird alles noch ein bisschen dauern. Von den Verletzten ist momentan nicht zu erwarten, dass jemand jetzt die nächste Zeit zurückkommt. Jungs, wir haben schon wieder eine Stunde auf der Uhr. Ich würde deshalb eigentlich mit einer Frage eines Hörers enden wollen, der die Frage geschickt hat. Ich glaube, es war Sven Reichel, wenn ich es richtig weiß. Und jeder nur einen Spieler und bitte verschiedene. Was glaubt ihr oder von welchem Spieler glaubt ihr, dass wir ihn nächstes Jahr nicht mehr im Trikot der Adler sehen werden?
Derek Westerling.
Festerling zählt nicht, Festerling ist draußen.
Moritz Seider, sage ich. Tschüss.
Was für eins hat er nächstes Jahr an?
Ja, ich könnte mir schon so Nordamerika vorstellen, aber was für ein Trikot der anhat und was für eine Liga, das würde ich mir jetzt nicht anmaßen, nicht zu beurteilen, aber ich glaube nicht, dass er noch ein Jahr bei den Adlern spielt.
Da halte ich gegen. Ich glaube, den sehen wir auf jeden Fall nochmal in Mannheim.
Bin gespannt.
Glaube ich auch.
Also ich glaube, Verteidiger, der braucht nach dem Draft auf jeden Fall nochmal. Ja, übrigens, top aktuelle News noch von heute. Die NHL hat ihren neuen Scouting Report rausgegeben, Midterm, also zur Mitte der Saison. Seider bei den European Skaters, also bei den Feldspielern, auf Platz 6 im offiziellen Scouting Report der NHL.
Das heißt, ich glaube, er wird auch er wird so mehr oder minder zwischen 19 und 25 eingeordnet, als auf jeden Fall noch First Round. Interessant
ja.
Zu beobachten, was da jetzt im kommenden Sommer bei rumkommt.
Ich bin im März ja ein paar Tage in Toronto. Ich höre mal bei Maple Leafs nach, ob sie da irgendwas vorhaben, weil das könnte so eine Platzierung sein, an der sie. Nee, die ziehen wahrscheinlich viel, viel später. Aber jetzt mal ernsthaft. Glaubt ihr, also ich glaube ja, dass wir schon noch ein paar Veränderungen im Kader sehen werden. Und geht's einfach mal in Vorleistung auf einer ganz heiklen Position. Nee, ich fange an. Achso, ja, Philipp kann gerne. Okay, wenn ihr vorne habt, dann muss ich hinten ja richtig hart rein. Ui, okay.
Ja,
dann sind ja die einfachen Nummern weg.
Ich würde jetzt noch Brent Radicke in den Ring werfen, dass wir ihn nächste Saison nicht sehen. Auch ohne Sven, dir das jetzt vielleicht wegzunehmen, aber du kannst ja daran anschließen, auch ein Chad Picard kann ich mir vorstellen.
Das wären jetzt so die zwei einfachen gewesen.
Dass er nächstes Jahr auch nicht mehr spielt, dafür dann Pankowski als Nummer 2 aufgebaut wird, mit vielleicht schon Übergang oder in 2 Jahren Übergang von Endras zu Pankowski dann, dass er da hinter Endras aufgebaut wird als Nummer 1. Das kann ich mir gut vorstellen.
Und Sven?
Jetzt wird's echt, ja, weil ich glaube, wir sehen Luke Adam nicht mehr in Mannheim nächstes Jahr. Vertrag läuft aus und ich glaube, dass für das System von Pavel, wie gesagt, das sind alles keine gesicherten Informationen, das sind jetzt rein unsere Einschätzungen. Ich glaube, dass für das System von Pavel es da andere Stürmer gibt, die besser passen und die aber auch nur ähnliche Qualität reinbringen.
Ja, könnte sein. Also nicht vom spielerischen her, von der Spielintelligenz, aber von der Schnelligkeit und so und was hier so gefordert wird, würde ich dir gar nicht mal so Unrecht geben. Ja, könnte gut sein.
Tja, Flo.
Ja.
The stage is yours. Ja?
Ja, nee, hab ich ja eben schon angedeutet, so von spielerischen bei Luke Adam ist ja nicht darüber zu zweifeln von der Intelligenz, aber vom vielleicht von diesem,
ja.
Wie soll ich das sagen, von diesem Pressing, das die Adler spielen wollen, so früh anlaufen und nach hinten, ist ja nur eine subjektive Empfindung von mir, ich weiß nicht, ihr könnt gern widersprechen, finde ich, ist jetzt auch nicht so sein Weg nach hinten, obwohl es jetzt in letzter Zeit besser wurde.
Aber Flo, den habe ich doch schon genannt. Du musst, also die Regel war ja, jeder muss einen nennen, den der andere noch nicht genannt hat.
Ich habe doch eben gesagt, ich gebe dir nicht Unrecht mit deiner Vermutung, Luke Adam.
Ach so, ja, aber du musst jetzt noch einen.
Moritz Seider hat er doch gesagt.
Ach so, du hast Moritz Seider gesagt. Stimmt, das ging mir ja unter, weil das habe ich als komplett, sorry, oh Gott.
Wenn der Moderator
wieder vollkommen wir durch die Gegend fliegt. Wir gratulieren an dieser Stelle natürlich noch Frölunda zum Einzug ins Champions Hockey League Finale. Das wollen wir nicht vergessen und freuen uns da sehr für die, dass es geschafft haben. Wünschen ihnen viel Erfolg. Ein großer Tag fürs schwedische Eishockey, den wir sehr gefeiert haben.
Gegen wen spielen die denn?
Keine Ahnung, ist auch vollkommen egal. Die Sendung ist fertig für heute. Wir bedanken uns bei euch fürs Zuhören. Ich sag danke, Phil.
Dankeschön, gerne.
Ich sag danke, Flo.
Bitte, bitte.
Ihr könnt uns folgen auf Twitter @eiszeit_fm, bei Facebook eiszeit_fm. Ihr könnt uns Mails schreiben an flo@eiszeit.fm, phil@eiszeit.fm, sven@eiszeit.fm beziehungsweise mail@eiszeit.fm. Da sehen wir es dann alle. Und ein großer Dank noch an alle, die sich an der Sendung beteiligt haben. Sprich an Stefan, der uns zu Leon Bergmann eine Einschätzung gab. Und natürlich auch an Tube, der Bonk, der uns kurzfristig heute eine Einschätzung gab zur Dreiseitel-Entlassung in Köln. Wir sind Eiszeit FM, wir sind raus und wir hören uns bald wieder. Bis dann, tschüss.
Im Frühling steigt so einiges. Die Temperaturen, die Stimmung und die Partys draußen. Nur die Preise, die sinken jetzt bei vielen Produkten langfristig. Entdecke die neuen niedrigen Preise. Sogar bei vielen Möbeln für draußen. In deinem IKEA und auf IKEA.de.
Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.
Ich habe mich natürlich schockverliebt, weil die war wirklich ganz, ganz klein.
So begann die Mensch-Hund-Beziehung zwischen Christina und Tierschutzhund Frieda. Und wie es danach, nach dem ersten Moment der Verliebtheit, so weiterging und welche Klippen es danach zu umschiffen galt, das hört ihr in der neuen Ausgabe von Iswas Dog, dem Podcast für harmonische Mensch-Hund-Beziehungen.
Iswas Dog mit Malte Asmus.
Überall, wo es Podcasts gibt.